Guten Morgen, Mr. Kena.
Guten Morgen, Max. Wie geht's?
Wollen Sie Lotterielose kaufen?
Ob ich heute wohl Glück habe? Kommt mir nicht so vor.
In einem billigen und schäbigen Hotel in der Kriazotto-Straße in Athen im Jahr 1960 trat ein junger Amerikaner namens Rydell Kena, wie jeden Morgen der letzten 30 Tage aus seinem Zimmer kommend, an die Rezeption. Der Mann war schlank und dunkelhaarig und bewegte sich langsam und bedächtig. Er erweckte einen leicht melancholischen Eindruck, eine Melancholie, die eher nach außen als nach innen gerichtet war. Als sähne er nicht über eigene Probleme, sondern über jene der ganzen Welt nach. Er verließ das Hotel, wandte sich nach links und ging auf den Syntagma-Platz und auf das Postbüro von American Express zu. Dort könnte ein Brief für ihn hinterlegt sein. Das war sogar höchstwahrscheinlich, denn es war bereits Mittwoch und er hatte weder am Montag noch am Dienstag Post gehabt.
Hey, mein Freund, Lottolose?
Viele. Heute nicht. Offensichtlich ist heute nicht mein Tag für Glückslose.
Die zwei Gesichter des Januars. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Teil 1.
Haben Sie Post für mich? Rydell Kena.
Ich schau mal nach.
Sie hatten einen Brief seiner Schwester Martha für ihn. Aus Washington, D.C.
Herzlichen Dank.
Wieder voller leisem Tadel, wie Rydell vermutete. Doch er irrte sich. Der Brief war im Grunde fast eine Entschuldigung dafür, dass sie im Dezember ein wenig schroff gesprochen hatte. Im Dezember war Rydells Vater gestorben, was ihm sein Bruder Kenny zwei Tage vor dem Begräbnis telegrafisch mitgeteilt hatte. Für den Heimflug wäre also Zeit gewesen. Er hatte ihn aber nicht angetreten. Sein Vater hatte einen Herzanfall erlitten und war innerhalb von 4 Stunden gestorben.
Ich kann nicht glauben, dass du kein schlechtes Gewissen deswegen hast. Willst du denn deinen Groll auch dann noch hegen, wenn derjenige, auf den er sich richtet, gar nicht mehr lebt? Und den ich, wie du weißt, schon immer als durchaus berechtigt betrachtet habe. Aber werde nicht bitter dadurch.
Aber werde nicht bitter dadurch, wenn dir das möglich ist. Ich hoffe, das stimmt jetzt noch mehr als damals und dass du in Europa Frieden findest. Wann glaubst du denn, dass du mal wieder nach Hause kommst? Liebe Martha, ich werde nicht mehr allzu lange in Athen bleiben. Ich will noch ein Flugzeug nach Kreta nehmen, um mir den Palast von Knossos und das Museum Minoischer Kultur in Heraklion anzusehen. Und dann fliege ich nach Hause. Habe noch ungefähr $800 in Reiseschecks und ein bisschen Bares übrig. Von den $10,000 unserer lieben Großmutter. Stell dir vor, das Erbe hat jetzt doch 2 Jahre gereicht.
Überhaupt konnte er Großmutter sehr dankbar sein. Sie war die einzige in der Familie gewesen, die während der Krise mit seinem Vater an ihn geglaubt hatte. Sein Vater hatte erwartet, dass er unverzüglich nach seinem Militärdienst bei einer Anwaltskanzlei anfing. Du bist ohnehin schon spät dran, fand sein Vater, womit er sich vor allem darauf bezog, dass Rydell sein Jurastudium in Yale erst mit 22 abgeschlossen hatte. Was für eine schon immer akademisch orientierte Familie wie die Kenas äußerst untypisch war.
Lotterielose oder Schwämme? Was von beiden hätten Sie gerne, Sir? Wunderbare Schwämme, direkt aus dem Meer. Schauen Sie doch mal.
Was soll der da kosten?
30 Drachmen. Und ich habe auch noch etwas Besonderes für Sie. Schauen Sie mal, diese wunderbare Halskette aus echten Perlen.
Ja, sehr schön. Aha. Ja, doch, heute bleibt es bei dem Schwamm. Vielleicht ein andermal. Mhm. Nein, behalten Sie das Wechselgeld.
Na, segala, ευχαριστώ πάρα πολύ. Danke sehr.
Rydell blieb paralysiert stehen. Der Mann, der mit Nico gerade sprach, hatte bemerkenswerte Ähnlichkeit mit seinem Vater. Die blauen Augen waren dieselben. Die vorspringende Nase, die Farbe des Schnurrbarts. Dieser Mann war jünger und auch massiger und mit etwas rosigerem Teint. Aber die Ähnlichkeit war dennoch so erstaunlich, dass Rydell ihn am liebsten gefragt hätte, ob er mit ihm verwandt sein könne und ob er möglicherweise den Namen Kina trage. Er erkannte sogar in seinem Gang die selbstsicheren Schritte seines Vaters. Der Mann sah über die Schulter zurück, bemerkte Rydell, beschleunigte sein Tempo, rannte sogar kurz über die Venizelostraße und wurde dann im unpassendsten Moment langsam vor einem herannahenden Auto. Als wollte er den Eindruck vermitteln, er habe keine Eile. Der Mann betrat das King's Palace Hotel und sah sich noch einmal um. Rydell konnte nicht sagen, ob er ihn dabei bemerkte, bevor er hineinging. Es war dieser letzte Blick zurück, der Rydells ersten Verdacht erregte. Wovor fürchtete sich der Mann? Vor wem lief er davon?
Nico, Philomu, gib mir 2 Glückslose.
Ach, hast du dich nun doch entschließen können, heute Glück zu haben?
Wer war denn dein Freund?
Wer meinst du?
Der Amerikaner, der gerade einen Schwamm bei dir gekauft hat.
Ja, weiß nicht. Ich habe ihn gerade zum ersten Mal gesehen. Netter Mann. Hat mir 20 Drachmen extra gegeben. Warum fragst du?
Du konntest ihm keinen Schmuck verkaufen? Oder ihm sonst was andrehen aus deiner illegalen Kollektion?
Was meinst du wohl? Er wird es sich überlegen, hat er gesagt.
Na dann, viel Spaß mit dem reichen Amerikaner.
Der wird schon wiederkommen.
Schau, Liebling, diese schönen Blusen mit den bunten Stickereien. Sowas wirst du niemals in den Staaten bekommen. Und hier, die Lederpantoffeln. Sowas habe ich zuvor noch nie gesehen.
Soll ich dir was kaufen, Liebes? Was möchtest du haben?
Ach, lass uns doch erst die anderen Geschäfte anschauen. Dann treffe ich schon meine Auswahl.
Ja, und danach haben wir uns einen Drink verdient. Ich muss auch nachher noch im American Express Büro nach Post fragen.
Erwartest du etwas schlechte Nachrichten?
Nein. Wird schon alles gut sein.
3 Tage später sah Rydell den Amerikaner wieder. Es war eine Frau bei ihm. Eine junge, recht elegante Amerikanerin, die fast zu jung war, um wie seine Ehefrau auszusehen. Doch daran, wie der Mann sie immer wieder ebenso zärtlich wie besorgt am Ellenbogen berührte, an seiner gut gelaunten Art, umherzugehen und mit ihr zu plaudern, merkte Rydell, dass sie entweder verliebt oder frisch verheiratet waren. Nach rund 5 Minuten sah die Frau Rydell ohne Umschweife an. Er schlug die Augen nieder und sah von ihr weg, blickte aber stattdessen auf den Mann, der sofort, als er ihn erkannte, die Stirn runzelte und überrascht den Mund offen stehen ließ. Keine Minute später waren der Mann und die Frau verschwunden. Der Mann hatte sich bestimmt beschattet gefühlt. Rydell wurde sofort klar, was ihn an der jungen Frau so fasziniert hatte. Doch es beunruhigte und irritierte ihn, dass sein Herz es vor seinem Verstand erkannt hatte. Sie war ebenso sexy und verführerisch, besaß denselben sanften, etwas unbeholfenen Charme wie seine Cousine Agnes mit 15.
Was war es nur? Der Mund? Ja, ein bisschen. Vor allem aber war es ihr Blick.
Er war seit damals nie wieder darauf hereingefallen. Aber hatte er so einen Blick überhaupt je wieder gesehen? Nein. Also, es war doch wirklich merkwürdig und ein nahezu unmöglicher Zufall. Ein Mann, der aussah wie der Zwillingsbruder seines Vaters in Begleitung einer Frau, die ihm ausgerechnet Agnes ins Gedächtnis rief. So prompt und unmittelbar, als hätte man einen Lichtschalter angeknipst oder ihm das Herz mit einem Messer geöffnet. Es war jetzt 10 lange Jahre her. Er war erst 15 gewesen. So vieles war geschehen in den 10 Jahren seit damals. Er beschloss, er sollte die beiden noch einmal treffen und ihnen aus der Nähe ins Gesicht sehen. Dann würde sicher etwas geschehen. Der Bann wäre gebrochen, die Illusion verweht.
Lieber Mac, keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten. Und so stehen die Dinge hier, 7 neue Anteilszeichner diese Woche. Einige unserer alten Anleger sind misstrauisch geworden. Ich verfahre nach dem alten Muster, damit niemand zur Polizei geht, okay? Dein Bob. Naja. Lieber Howard, lass dich in der nächsten Zeit nicht mehr in New York blicken. Die Sache ist mächtig in die Hose gegangen. Der nächste Anteilseigner hat uns verklagt. Es werden andere folgen. Pass auf dich auf, Vic. Verdammt.
Gibt es Probleme, Schatz?
Nein, nein, alles in Ordnung. Bald geht's zurück. Und dann suchen wir uns ein Häuschen in Pennsylvania oder in Connecticut.
Schade, dass wir die Wohnung in New York City aufgeben mussten.
Ja. Du weißt doch, wegen dieser blöden Aktiensache ist es im Moment besser, nicht dort zu sein.
Und unsere Namen wieder einmal zu wechseln, ich weiß.
Schatz, du weißt doch, ich tue alles für dich. So führen wir wenigstens kein langweiliges Leben und Geld haben wir auch genug. Dreh dich nicht um. Ist das nicht der junge Typ dort an der Bar, der uns seit Tagen verfolgt? Verdammt.
Das ist sicher Zufall. Vielleicht wohnt er hier.
Kein Wunder, wenn du ihm auf der Straße schöne Augen machst.
Du leidest an Verfolgungswahn.
Und der schmierige Typ an der Säule da vorne, der uns ständig anstarrt? Sieht aus wie ein Privatdetektiv oder ein Bulle.
Ach, Chester.
Geh du schon mal aufs Zimmer. Ich habe hier noch was zu erledigen.
Wie du meinst, Liebling.
Wir brechen morgen früh eher zeitig auf. Würden Sie uns bitte die Rechnung fertig machen, damit wir sie schon heute Abend begleichen können? Das wäre für McFarland in 621. Ich komme dann später nochmal vorbei.
Sehr wohl, Sir. Ihnen und Ihrer Gemahlin noch einen schönen Abend.
Wohin, Sir?
Sechsten, bitte.
Warten Sie! Nehmen Sie mich mit. Sechster Stock. Bitte sehr, die Herrschaften. Sechster Stock.
Entschuldigen Sie. Sie sind, nehme ich an, Richard Dunleavy?
Nein.
Ah, oder Louis Ferguson?
Tut mir leid.
Sie reisen mit Ihrer Gattin. Dürfte ich Sie beide einen Moment auf Ihrem Zimmer sprechen, bitte?
Weshalb? Was ist denn los?
Vielleicht gar nichts. Also ich bin von der griechischen Polizei und ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen.
Mhm. Also gut. Entschuldige, Liebling. Ich habe einen Herrn bei mir, der mich kurz sprechen möchte. Lässt du uns rein?
Aber natürlich. Warte eine Sekunde. Ich ziehe mir nur kurz was über.
Moment. Ja.
So,
bitte. Bitte schön, kommen Sie doch.
Madame, bitte verzeihen Sie mein Eindringen. Darf ich fragen, unter welchem Namen Sie hier abgestiegen sind?
Welches Recht haben Sie, das zu fragen?
Schauen Sie mal hier. Also, das sind doch Sie, oder nicht?
Chesters Herz setzte kurz aus. Das Foto zeigte ihn ein wenig verschwommen in der Vergrößerung, aber doch erkennbar. Lachend und mit einem Long Drink in der Hand. Damals war er Richard Dunleavy gewesen. Noch mit mehr Haaren auf dem Kopf und ohne Schnurrbart. Und er hatte irgendwelche Aktien verkauft. Welche doch gleich. Er hatte es vergessen.
Das da? Nein, bin ich nicht. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich auch, aber...
Also es geht um verschiedene, wie sagt man, Investitionsangelegenheiten in den USA. Ich habe keine Einzelheiten bei mir und selbst wenn ich sie wüsste, ich dürfte Ihnen keine Auskunft darüber erteilen. Aber ich arbeite mit den amerikanischen Behörden zusammen, die vermuteten, dass Sie sich hier in Europa aufhalten.
Aber Sie suchen doch nach jemandem mit einem ganz anderen Namen, haben Sie vorhin gesagt.
Ja, also mit verschiedenen Namen. Ja. Auf jeden Fall werden Sie bitte mit mir kommen um einige Fragen zu beantworten.
Zeigen Sie mir mal das Foto.
Oh, ja, bitte, bitte.
Das ist doch nicht mein Mann.
Ach, Madame, ich bitte Sie, unter welchem Namen sind Sie beide hier eingetragen? Ich kann das jederzeit selbst herausfinden, indem ich einfach unten anrufe und frage, wer in Zimmer 621 wohnt.
Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht.
Also gut, also ich würde Sie ungern mit gezogener Pistole abführen. Ah. Herr, bitte sagen Sie, ob Sie jetzt mit mir kommen. Gut, okay, ich rufe selber die Rezeption an. Meinetwegen. Ja, hallo, bitte die Rezeption. Ich brauche Zimmer 6. Halt, halt! Ich habe eine Pistole!
Chester versetzte dem Polizisten einige aggressive Schläge. Der Polizist knallte mit dem Kopf an den Beckenrand der Badewanne des kleinen Hotelbads. Darauf folgte ein Schlag in den Nacken. Chester packte ihn nochmals und versetzte ihm einen Kinnhaken, worauf der Polizist in der leeren Badewanne landete. Als Chester ihn herausziehen wollte, um einen letzten Schlag auszuteilen, da merkte er, dass der Mann nicht mehr bei Bewusstsein war.
Um Himmels Willen! Alles in Ordnung, Liebling?
Ja.
Heftig, ich kann das nicht weg.
Der Kerl muss hier verschwinden, bevor der andere junge Polizist...
Warte mal. Auf dem Balkon vielleicht?
Nein. Der kommt in ein paar Minuten vielleicht wieder zu sich. Ich muss mal was einfallen lassen. Pack bitte unsere Sachen, Liebes. Wir müssen noch heute Abend hier weg. Du, ich hab's!
Was?
Den Korridor hinunter da. Da gibt's eine Besenkammer. Mit einer roten Lampe drüber. Hab sie neulich abends gefunden, als ich ein Klo gesucht habe, weil du in der Badewanne warst. Gott, der Kerl ist schwer. Sieh doch mal draußen nach, ob der wer ist.
Herr Fahrstuhl, steht jemand?
Verdammt, womöglich kommt der hier gleich wieder zu Bewusstsein.
Jetzt geht's kein Mensch zu sehen. Vorsicht.
Ja. Achtung!
Ja.
So.
Wo bringen Sie den denn hin?
Ja, ich wollte in die Kammer da vorne.
Ich helfe Ihnen. Hat er nicht einen Hut?
Was?
Besser, Sie legen ihn dazu.
Liebes, hol mir seinen Hut. Der liegt da am Telefon. Ja, hier, sein Hut.
Der Mann ist tot?
Ich weiß es nicht.
Meiner Meinung nach ja. Hier, seine Brieftasche. Die schauen wir uns später an. Trug er eine Waffe? Er hat einen Halfter umgeschnallt.
Die habe ich. Ich kümmere mich später darum.
Kommen Sie, hier können wir nicht stehen bleiben.
Ja.
Ich heiße Rydell Keener. Sehr angenehm.
Ganz meinerseits.
Mein Mann hat den Notwehr zurückgeschlagen. Ich habe gesehen, wie alles passiert ist.
Sag bitte gar nichts, Colette.
Aber gestatten Sie mir zu sagen, dass ich nicht von der Polizei bin.
Nicht von der... Aber warum?
Ich bin nur ein amerikanischer Tourist. Sie könnten mich auch als Ihren Freund betrachten. Und diese Flecken da sollten Sie besser wegwischen, solange es noch geht.
Colette, kannst du
schnell... Im Bad habe ich schon alles sauber gemacht. Gut, dass du mir den Schwamm gekauft hast. Entschuldigung.
Nun geht es wohl darum, sie aus dem Hotel vorzubringen, bevor dieser Bursche vermisst wird. In seinem Polizeirevier oder wo er eben arbeitet. Lassen Sie uns in seiner Brieftasche nachschauen.
Das ist alles Griechisch, das können wir nicht lesen.
Kein Problem, ich kann Griechisch. Sind Sie das hier auf den Fotos?
Naja, also im Prinzip schon.
Hier steht, dass Sie wegen Betrug gesucht werden. Und von den vielen Namen, die hier stehen, welcher ist der richtige?
Keiner davon. Ich bin Chester McFarland und die Beschuldigungen sind unbewiesen.
Der griechische Polizist heißt Yorgos Papanopoulos. Sie sollten verschwunden sein, bevor er vermisst wird.
Naja, wir haben im Grunde gepackt und sind fertig. Stimmt's, Liebes?
2 Minuten für die Sachen im Bad. Räum du schon mal dein Rasierzeug und den Rest zusammen, Chess.
Ja, wir wollten morgen früh nach Korinth aufbrechen. Sie wissen wohl nicht zufällig, ob es dorthin noch heute Abend einen Zug oder einen Bus gibt. Für morgen früh hatten wir einen Mietwagen reserviert, aber...
Auswendig weiß ich das nicht. Aber ich kann gerne bei der Rezeption anrufen und es herausfinden lassen.
Nein! Warten Sie! Wenn Sie hier telefonieren, von diesem Zimmer...
Da mich niemand beim Heraufkommen gesehen hat, kann ich ohne weiteres sagen, dass ich den ganzen Nachmittag lang hier bei Ihnen war. Oder wenigstens während der letzten paar Stunden.
Wie?
Ich bin nicht mit dem Fahrstuhl gekommen. Ich habe gesehen, dass er in den 6. Stock fuhr, deshalb bin ich zu Fuß gegangen. Wahrscheinlich bin ich dabei niemandem aufgefallen. Also, falls dieser Mann gefunden wird, ehe wir hier wegkommen, kann ich Ihnen ein Alibi verschaffen.
Die Worte schienen sich aus dem Nichts in seinem Mund zu formen. Rydell wusste selbst nicht, wieso. Es war so schnell gegangen, dass eigentlich gar keine richtige Entscheidung stattgefunden hatte.
Das ist nett von Ihnen. Dass Sie sich so in Gefahr bringen für uns, meine ich.
Rydell hatte darauf keine Antwort. Zum ersten Mal fiel ihm die Ausbuchtung auf, die die Pistole in Chesters Jackentasche machte. Und ihm fiel ein, dass die McFarlands andere Reisepässe brauchen würden. Und das bis morgen. Dafür war Nico der richtige Mann.
Und was ist mit Kreta? Dorthin wollten wir auch noch.
Da weiß ich zufällig Bescheid. Es geht jeden Morgen ein Flugzeug und etwas früher legt täglich eine Fähre ab. Aber um diese Uhrzeit gibt es keine Möglichkeiten. Jedenfalls sollten wir hier weg und zwar sofort.
Ja, aber wohin können wir gehen?
In ein anderes Hotel in Athen. Ich kenne eins, das Dardanelia. Etwa 10 bis 15 Querstraßen von hier. Es ist eher klein und ein bisschen abseits gelegen. Nur für heute Nacht. Und morgen, da würde ich eher für Kreta plädieren als für den Peloponnes. Einfach, weil es größer und weiter weg ist.
Wunderbar. Nach Kreta.
Also, ich sage dem Fahrer nur Hotel Dardanelia.
Genau. Ach so, falls einer der Pagen unten zuhören sollte, geben Sie dem Fahrer lieber den Hauptbahnhof an und ändern Sie das Ziel dann nach dem Losfahren. Und an der Rezeption sagen Sie am besten, dass Sie einen Nachtzug nach Jugoslawien nehmen. Irgendwas in dieser Richtung.
Ich verstehe. Und... Verdammt! Die Pässe! Unsere verfluchten Reisepässe!
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber das lässt sich einrichten.
Wie denn?
Wenn ich Sie nachher wieder treffe, erkläre ich es Ihnen. Jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich komme gegen 10 Uhr ins Dardanelia. Einverstanden.
Ja, in Ordnung.
Das ist ja so aufregend.
Bis später.
Ich werde einen Gepäckträger rufen.
Chess, wie hat er das gemeint, dass der griechische Polizist erst morgen früh entdeckt wird? Sobald er wieder zu sich kommt, wird er da nicht...
Liebes, ich glaube, der Mann ist tot.
Wirklich? Weißt du das genau?
Ja, ich denke schon. Es tut mir leid, aber... Wenn es schon so einen Unfall geben musste, und es war ein Unfall, dann haben wir im Grunde noch einmal Glück gehabt. Denn wenn er nach ein paar Minuten zu sich gekommen wäre, könnten wir uns nie aus dem Staub machen. Aber so...
Ich verstehe nicht, wie du so kaltblütig sein kannst.
Ja, das muss ich doch. Ich bin nicht kaltblütig, aber einen kühlen Kopf muss ich bewahren, wenn ich... Ja, also, wenn wir da wieder rauskommen wollen, Liebes. Oder willst du etwa, dass ich die Nerven verliere?
Nein.
Also schön. Dann tue ich, was ich tun muss.
Und dieser Mann weiß auch, dass der Polizist tot ist?
Ja.
Um Himmels Willen.
Genau. Und dafür werden wir zahlen. Und zwar ordentlich.
Wie meinst du das? Oh Gott.
Ich meine, er wird wohl etwas dafür verlangen, dass er den Mund hält. Wart's nur ab. Zum Glück haben wir genug Geld.
Rydells Vermutung hatte sich bestätigt. Nikos war der Mittelsmann, um den McFarlands neue Pässe zu besorgen. Rydell kam von Nikos Wohnung aus zum Hotel Dardanelia in der Aiolo-Straße. Auf der Straße war es unnatürlich still. Es war eine Stille, wie wenn etwas vorüber war und zu Ende. Nicht wie wenn etwas bevorstand. Mit einem sehr flauen Gefühl im Magen wurde Rydell klar, dass Chester ebenso gut erzählen könnte, dass er, Rydell Keener, gerade dabei gewesen sei, den Leichnam durch den Korridor zu zerren, als Chester um die Ecke kam und ihn sah. Nein, Schluss mit den Fantasien, sagte sich Rydell. Er warf die Zigarette weg und betrat das Hotel. Es war 10:01.
Ja, kommen Sie herein.
Und, keine Probleme beim Wechseln des Hotels?
Nein. Ja, setzen Sie sich doch. Möchten Sie auch einen Drink?
Nein, vielen Dank.
Ich muss schon sagen, da haben Sie uns ja in ein ziemlich pittoreskes Hotel geschickt.
Ich denke, es ist ja nur für eine Nacht. Ich komme, um wegen der Reisepässe mit Ihnen zu reden. Bis morgen Mittag könnte ich Ihnen 2 neue besorgen, glaube ich. Der Mann, der das arrangiert, wird ungefähr, noch 1.000er dafür haben wollen. Die 10.000 gehen an den Mann, der die Formulare beschafft und mit Ihren Fotos versieht. Ich möchte Ihnen diese Pässe keineswegs aufdrängen, wenn Sie sie nicht haben wollen. Allerdings glaube ich, dass die Polizei spätestens morgen früh nach einem Chester McFarland fahnden wird. Sie haben im 6. Stock des Hotels gewohnt und dort liegt jetzt auch der tote Polizist.
Mir scheint, er hat recht, Chester. Stell dir mal vor, man hätte uns zum Beispiel an der Grenze zu Jugoslawien angehalten und unsere Pässe verlangt und uns dann eröffnet, dass wir polizeilich gesucht werden. Oh. Haben Sie es eilig?
Nein. Nun ja, ich habe eine Verabredung 10:30. Mein Freund wird sicher nicht gleich gehen, aber ich will ihn nicht allzu lange warten lassen.
Was brauchen Sie also? 2 neue Passbilder?
Nein, die Fotos aus Ihren jetzigen Pässen. Die Stanzlöcher müssen angeglichen werden. Das ist einfacher. Die Maschine nach Kreta startet 10:45. Ich denke, dieser Flug ist am günstigsten für Sie. Außer Sie wissen etwas Besseres.
Nein. Kreta klingt hervorragend.
Und dann das Geld. Haben Sie 5.000 in bar?
Ja, einen Moment bitte.
Von wo in den Staaten kommen Sie denn?
Massachusetts.
Ich bin aus Louisiana. Aber das ist so lange her, dass man es nicht mehr hört, glaube ich.
So, das hätten wir also.
Würden Sie gern mitkommen und selbst mit Nico sprechen? Vielleicht kennen Sie Nico ja schon. Er verkauft Schwämme vor dem Büro von American Express.
Ja, sicher kenne ich den. Hab ihm heute einen Schwamm abgekauft. Gut, ich bin bald wieder da, mein Kleines.
Auf Wiedersehen.
Nico wartete an der vereinbarten Straßenecke. Sie waren 7 Minuten zu spät.
Kalispera, ti kanume.
Spera. Pote tha ine et.
Rydell erfuhr, dass der Fälscher bereit sei, die Pässe für die vereinbarte Summe herzustellen. Allerdings würde er nicht rechtzeitig zum Flug nach Kreta mit seiner Arbeit fertig sein.
Ne, endaxe.
Was besprechen Sie mit ihm?
Die Pässe werden bis morgen früh nicht fertig sein. Nico liefert sie am Donnerstag direkt nach Kreta. Für den innergriechischen Flug brauchen sie keine Pässe. Sie können ihm jetzt die $5.000 geben.
Okay.
Und dann noch 5.000 bei Abholung und sagen wir 800, nein besser $1.000 für Nico. Davon bezahlt er das Flugticket für sich und die Telefonate. Okay?
Okay.
Okay.
Wenn diese Sprache überhaupt nur aus okay bestünde, dann wäre das auch für mich okay. Was ist mit diesem Perlenarmband? Sie wissen schon, das Armband, das Sie mir gezeigt haben.
Es liegt zu Hause. Du hast es vorhin gesehen.
Ja.
Es kostet...
$500. Dann zeig uns das Armband nochmal, Nico.
20 Minuten. Muss schnell nach Hause... Perlen holen.
Gleich um die Ecke fand Rydell ein Café mit kleinen, zumeist leeren Tischen. Chesters große, gepflegte Hände trommelten ruhelos auf den Tischrand, als wären sie mit dem Rauchen der Zigarette und dem Griff nach der Kaffeetasse nicht genügend beschäftigt. Seine blassblauen Augen waren leicht blutunterlaufen. Er verströmte das Aroma von Scotch, vermischt mit einem herben maskulinen Eau de Toilette oder Rasierwasser. Rydell versuchte, sich Chester mit dem braunen Backenbart seines Vaters zu denken, der sich am Kinn mit dem Schnurrbart traf. Es war leicht, sich Chester mit dem Bart seines Vaters vorzustellen. Rydell wusste, dass Chesters Ähnlichkeit mit seinem Vater wohl der Hauptgrund war, weshalb er ihm am Nachmittag so unvermittelt und spontan mit der Leiche geholfen hatte, falls es überhaupt einen vernünftigen Grund für eine derart grundlose Handlung geben konnte. Und das bedeutete, dachte Rydell, dass er nach wie vor eine latente, heimliche Hochachtung für seinen Vater empfand. Dieser Gedanke gefiel ihm gar nicht.
Sie sind schon länger in Athen?
Rund 2 Monate.
Haben die Sprache rasch gelernt, was?
Ist nicht so schwer.
Dabei erinnerte er sich an seinen Vater, der ihn als 8-Jährigen ins Altgriechische eingeführt hatte. Oder vielleicht sogar noch früher. Jedenfalls bald nachdem er einigermaßen fließend Latein sprechen konnte und ihm dann als 15-Jährigem das Neugriechische beigebracht hatte, als Vorbereitung für die Europareise, die die Familie im Spätsommer mit allen 3 Kindern hatte unternehmen wollen. Es wäre Rydells 2. Fahrt nach Europa gewesen. Doch es kam nie dazu, weil er in jenem Frühjahr Agnes begegnet war. Er spürte Chesters Blick auf sich ruhen. Für einen Gauner musste er auf Chester ziemlich distinguiert wirken. Oder Chester hielt ihn für jemanden, der sich nur an den Rändern der Verbrecherwelt bewegte.
Sie sind im Finanzgeschäft?
Ja, Aktien, Sie wissen schon.
Was für Aktien denn?
Ja, eigentlich sind viele Projekte momentan noch eher geheime. Das heißt, sie sind einstweilen gar nicht offiziell auf dem Markt. Ein Unternehmen zum Beispiel wird demnächst mit einer Erfindung an die Börse gehen, deren Entwicklung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Universal Key. Basiert auf dem Magneteffekt.
Chester kam allmählich auf vertrauten Boden. Und Rydell konnte sich jetzt gut vorstellen, wie er arbeitete. Er war ein Hochstapler. Wahrscheinlich sogar ein ziemlich guter. Einer, der sich selbst überzeugen konnte und damit dem gleichen Zauber erlag wie seine angehenden Kunden.
Nun ja, ich bin nicht direkt in der Lage, Aktien zu kaufen.
Nicht direkt in der Lage zu kaufen, ja. Davon wollte ich gerade sprechen. Über eine kleine Entschädigung für Ihre Mühen beim Organisieren unserer Pässe. Was würden Sie denn...
Ich meinte nicht meine finanzielle Lage.
Also, was nun Ihre Entschädigung angeht, woran hätten Sie denn da fairerweise gedacht? Ich würde Ihnen jedenfalls gerne etwas zukommen lassen, oder hatten Sie das mit Nico schon arrangiert?
Nein, vielen Dank. Aber eine Entschädigung ist nicht nötig.
Kommen Sie. Ich will Sie ja nicht beleidigen. Hatte ich jedenfalls nicht vor. Ja, Sie haben mir ja auch im Hotel einen großen Gefallen getan, als Sie mir ein Alibi angeboten haben, falls die Polizei gekommen wäre. Also, wenn Sie uns nach Kreta begleiten könnten, würde ich sehr gern die Auslagen dafür übernehmen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.
Ja, ich würde sehr gern mitkommen. Aber ich wollte sowieso nach Kreta und ich habe genug Geld, um mein Ticket selbst zu zahlen.
Ja, das werden wir dann ja sehen. Aber jedenfalls fliegen Sie morgen früh mit uns?
Ja, wir sollten jetzt zurück zu Nico.
Am nächsten Morgen trafen sie sich in einer Menge von 20 bis 30 Wartenden, die neben ihren Gepäckstücken im Büro von Olympic Airways Schlange standen.
Guten Morgen, Mrs. Colbert.
Guten Morgen.
Sie haben ihn heute früh um 7 gefunden.
Ach, woher wissen Sie das?
In meiner Hotelhalle gibt es ein Radio. Ich habe die 9 Uhr Nachrichten abgewartet und da brachten sie es. Hier ist ihr Flugschein.
Mhm. Und wo ist der für meine Frau?
Ich dachte mir, es wäre besser, den für Ihre Frau und mich unter dem Namen Colbert zu buchen und Ihren mit einem anderen Namen. Robinson. Ihre Frau und ich sollten Plätze nebeneinander haben und Sie sitzen allein. Keine Sorge wegen der Namen. Höchstwahrscheinlich werden Sie nicht drauf angesprochen, weil ja keine Pässe notwendig sind, nicht wahr?
Naja, na gut.
Falls die jetzt nach Ihnen fahnden, zum Beispiel auf Inlandsflügen, dann werden Sie nach einem Mann Ihres Alters mit Ehefrau suchen. Deshalb glaube ich, wir haben auf diese Weise einen leichten Vorteil. Das ist alles.
Ja, na gut, in Ordnung.
Bald danach gingen sie an Bord des Flugzeugs. Rydell und Colette blieben zusammen und Chester folgte mit 4, 5 Passagieren dazwischen. Gleich nach dem Start befanden sie sich über dem Meer und dann in einem tief hängenden Wolkenfeld, das das Blau des Himmels verdeckte. Chester blätterte in seinem Reiseführer und versuchte, sich auf die Seiten über Kreta zu konzentrieren. Die Karte von Knossos erschien ihm an diesem Tag unübersichtlich und auch uninteressant. Hinter sich hörte er durch das Brausen der Flugzeugmotoren einen Mann und eine Frau auf Griechisch plaudern und lachen. Noch weiter hinten, auf der anderen Seite, saßen Rydell und Colette. Mord. Das war wirklich eine böse Sache. Und eigentlich erstaunte es ihn, dass sie sich nicht noch mehr aufregte. Doch im Grunde war es nur Totschlag gewesen. Beunruhigend fand er nur, dass sie ihm auf der Spur waren. Sie hatten gerade einmal ein paar Stunden Zeit gewonnen, sonst nichts. Kaum hatten die Passagiere einen Imbiss mit kaltem Aufschnitt verzehrt, da landete die Maschine auch schon. Wenig später saßen alle Passagiere in einem reichlich schäbigen Bus, der sie offenbar ins Stadtzentrum bringen sollte.
Haben Sie an ein bestimmtes Hotel gedacht?
Unser Problem ist ja, dass wir in gar kein Hotel gehen können.
Was?
Keine Reisepässe schon vergessen.
Ach, wunderbar. Dann gehen wir einfach den Rest des Tages spazieren. Und die Nacht hindurch auch.
Versuchen wir erst einmal, ob wir das Gepäck bei einem der Restaurants hier am Hafen unterbringen können. Gehen wir in das da drüben. Vielleicht haben wir Glück.
Sie blieben gut 2 Stunden in dem Restaurant, gaben reichlich Trinkgeld. Und schließlich erklärte sich der Wirt bereit, ihr Gepäck auch über Nacht aufzubewahren. Chester würde nur die Reisetasche mitnehmen, der Rest blieb da. Am nächsten Tag um 1 Uhr mittags würden sie das Gepäck abholen. Das Archäologische Museum von Heraklion war geöffnet. Sie verbrachten dort eine weitere Stunde, betrachteten Statuen und Amphoren und Schmuckstücke. Und als Colette sich die Nase pudern ging, berichtete Rydell Chester, was er im Radio gehört hatte.
Also dieser Yorgos Papanopoulos hat einen Schädelbruch erlitten. War eine sehr kurze Meldung. Ihren Namen haben Sie nicht erwähnt, aber das Hotel und wie lange der Mann schon tot gewesen ist. Gute 12 Stunden.
Tja, in der Zeitung wird es ja sicher auch bald stehen.
Ja, in Athen bestimmt. Hier kommt die Zeitung wahrscheinlich einen Tag später an, mit der Fähre. Wenn ja, würden Sie Ihren Namen wohl nennen. Ich meine, McFarland. Aber natürlich gibt es auf Kreta Radio. Wahrscheinlich kommt es jetzt schon in den Nachrichten. Möglicherweise sogar mit einer Personenbeschreibung von Ihnen.
Naja, aber das Foto, das der Polizist von mir hatte, ist schon Jahre alt. Es ähnelte mir gar nicht besonders. Ich wiege mittlerweile etwas mehr und ich trage ein Schnurrbart. Vielleicht sollte ich mir den aber auch mal abrasieren.
Besser wäre es, sich einen Vollbart wachsen zu lassen. Damit würden Sie sich bestimmt mehr verändern als durch das Abrasieren des Schnurrbarts.
Ja, möglich.
Schauen Sie sich diese Masken an. Herrlich.
Ja.
Sie bestellten Tee und ungenießbaren Kuchen in einem großen, billigen Café gegenüber vom Museum. Dort tankten sie etwas Wärme für einen Abendspaziergang entlang der Hafenpromenade. Chester wurde allmählich müde. Er hatte in der Nacht zuvor schlecht geschlafen und die Unterhaltung der beiden langweilte ihn. Albernes Geplapper. Dann entschuldigte sich Rydell, er wolle kurz hinausgehen und eine Abendzeitung besorgen. Er komme gleich wieder.
Colette, Chester, hört euch das an. Heute Morgen wurde die Leiche von Yorgos Papanopoulos 38 im, in der Besenkammer des Hotel King's Palace von der Hotelangestellten Stefania Triochos entdeckt. Papanopoulos, ein Kriminalbeamter der griechischen Polizei, erlag den Folgen eines Schädelbruchs. Es besteht der Verdacht, dass er Opfer eines gewissen Chester Crichton McFarland wurde. Amerikanischer Staatsbürger. Derzeit gesucht wegen Veruntreuung von Einlagen, Anlagegeldern. Offensichtlich hatte der Polizist das Hotel auf der Suche nach McFarland betreten, dessen Zimmer unweit der Besenkammer lag, wo die Leiche von Papanopoulos gefunden wurde. Darüber hinaus ließen sich Blutspuren im Bad sowie auf dem Teppich des Hotelzimmers nachweisen, dass McFarland und seine Gattin Elizabeth?
Ja.
Bewohnt hatten. Ebenso auf dem Bodenbelag des Korridors zwischen diesem Zimmer und der Besenkammer.
Mensch.
McFarland reiste gestern Abend kurz nach 7 Uhr aus dem Hotel ab und sagte dabei dem Hotelportier, er würde einen Nachtzug in Richtung Italien nehmen. Die polizeilichen Ermittlungen bei den Bahnhöfen, Busgesellschaften und dem Flughafen ergaben jedoch keinerlei Hinweise auf sie. Es geht noch weiter. Die Behörden nehmen deshalb an, dass sich McFarland immer noch auf griechischem Boden befindet und dass er versucht haben könnte, sich gefälschte Papiere zu verschaffen. Georgos Papanopoulos hinterlässt und so weiter und so weiter.
Weiter. Hinterlässt?
Seine Frau Lydia, 35, seinen Sohn Georgos, 15, seine Tochter Doria, 12, seine beiden Brüder Philippos und Christophorus Papanopoulos, die beide in Lamia leben, sowie eine Schwester Evgenia Milos in Athen. Keine so üblen Nachrichten. Weder wird eine Spur nach Kreta erwähnt, noch findet sich eine Personenbeschreibung von ihnen. Eigentlich könnte es unter den gegebenen Umständen kaum besser sein.
Aber der Mann ist tot.
Wenn die Nachrichten gut sind, sollten wir darauf einen trinken.
Um 11 Uhr nachts fanden sie sich in einem scheunen großen Restaurant wieder, das unmittelbar am Wasser lag und offenbar auch als eine Art einfacher Nachtclub fungierte. Chester wusste nicht recht, wie er dorthin gekommen war. Vor etlichen Stunden hatten sie irgendwo zu Abend gegessen, glaubte er. Aber ganz sicher war er nicht. Jetzt bewegten sich Colette und Rydell auf der winzigen Tanzfläche, die kilometerweit von dort entfernt schien, wo er saß, obwohl die Kapelle so laut und so erbärmlich spielte, dass ihm die Ohren wehtaten. Dann fielen Chester die Augen zu. Eine harte, brutal harte Bank. Eine kalte Steinbank ließ ihn mit einem Ruck wach werden. Er saß auf dieser Bank. Er blickte nach links und sah Colette neben sich sitzen, die den Kopf an Rydells Schulter geschmiegt hatte und kurz vor dem Einschlafen war. Rydell rauchte und sah geradeaus ins Leere. Die Reisetasche stand zwischen seinen Beinen. Es gab erste Anzeichen der Morgendämmerung, aber einstweilen nur Anzeichen. Es war die schlimmste Zeit der Nacht. Nichts hatte geöffnet, so viel war sicher. Die Kälte weckte ihn auf und er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Aber das Morgengrauen hatte ein wenig Fortschritte gemacht. Sowohl Colette wie Rydell waren eingeschlafen. Sie hielten sich an den Händen. Ihre Köpfe waren aneinander gelehnt.
Hey, wach werden! Da drüben gibt's endlich heißen Kaffee.
Als es endlich 10 Uhr geworden war, machte sich Rydell allein auf den Weg zum Flughafen, um die Pässe von Nico abzuholen. Durch das Tanzen mit Colette war die alte Leidenschaft geweckt worden, die er für Agnes empfunden und seither nicht mehr wirklich verspürt hatte. Und letzte Nacht war die Erinnerung an Agnes wunderschön gewesen. Dabei sah Colette nicht einmal annähernd so aus wie Agnes. Aber ihre Art zu flirten wies viele Ähnlichkeiten auf. Da bestand kein Zweifel. Rydell starrte in die grelle Scheibe der Sonne hinein, bis er es nicht mehr aushielt und mit zusammengebissenen Zähnen die Augen schließen musste. Colette spielte nur mit ihm. Sie hatte Spaß daran, in ihm Verlangen nach ihr wachzurufen. Und sie spielte mit ihm, weil sie nichts Besseres zu tun hatte in dieser langen Nacht, ohne ein warmes Bett zum Schlafen, an der Seite ihres Mannes, der das Bewusstsein verloren hatte durch den vielen Alkohol. Sie war Chesters Engel, wenn es ihm mal schlecht ging. Der Bus erreichte den Flughafen und Rydell traf, wie verabredet, den treuen Nico, der ihm die neuen Pässe aushändigte, die gar nicht so schlecht aussahen.
William James Chamberlain, Ehegattin Mary Ellen Foster Chamberlain, Kinder keine, Körpergröße 177 cm, Haarfarbe braun, Augenfarbe grau. Das ist ein Fehler, Chesters Augen sind blassblau. Besondere Kennzeichen, keine. Geburtsort, Denver City, Colorado. Geburtsdatum, 15. August 1922. Und dann die Unterschrift.
Das Geld. Hast du mit?
Hier ist einmal dein Anteil.
Und was kriegst du selbst von denen dafür?
Ach, ich weiß noch nicht.
Hat einen Mann ermordet, der Kerl. Stimmt's? Steht in der Morgenzeitung.
Das war ein Unfall.
Mag sein, aber tot ist tot. Wann kommst du wieder nach Athen zurück?
Das weiß ich auch nicht. Erst einmal will ich mir ein bisschen die Sehenswürdigkeiten anschauen. Auf Kreta bin ich noch nie gewesen.
Haben Sie sie?
Ja.
Ja. Gute Arbeit, was? Die sehen prima aus.
Ja, das finde ich auch.
Willst du mal sehen, Liebes?
Ach, nein, nicht hier. Ich verlasse mich auf dein Urteil. Ich würde vor allem gern bald in ein Hotel.
Vielleicht wäre es nicht schlecht, so bald wie möglich Mr. Chamberlains Unterschrift zu üben. Im Hotel müssen Sie dann ja die Anmeldekarte unterzeichnen.
Stimmt. Ja, da haben Sie recht. Das werde ich gleich mal tun. Haben Sie ein Stück Papier für mich?
Hier, bitte.
Dankeschön. So. William James Chamberlain. Naja, nochmal. William James Chamberlain.
Sehr gut. Sie haben Talent.
Ja.
5 Minuten später trafen sie in einem Taxi mit dem Gepäck beim Hotel Astia ein. Beim besten Haus am Platz. Das Zimmer von Chester und Colette war Nummer 414, im 4. Stock. Rydell hatte die 408 auf derselben Etage. Rydell genoss sein Bad. Das Wasser war heiß, die Wanne groß und perlweiß. Dann zog er seinen Pyjama an, um sich besser entspannen zu können und vielleicht auch Schlaf zu finden. Rasierte sich und ließ sein schmutziges Oberhemd vom Zimmermädchen in die Wäscherei geben. Er ging ins Bett und las, gegen die Kissen gelehnt, eine Weile in der Zeitung. Er überflog noch einmal den Artikel über Chester.
Die Behörden vermuten daher, dass McFarland sich nach wie vor auf griechischem Boden befindet.
Aber es stand nicht da, wo sie nach ihm suchen wollten. Vielleicht im ganzen Land. Es wäre vielleicht klüger, überlegte Rydell, sich von dem Gespann McFarland, jetzt Chamberlain, zu trennen, solange es noch ging. Doch er ließ die Zeitung sinken, schloss die Augen und kuschelte sich etwas tiefer in das angenehm weiche Bett.
Piosineki?
Colette? Ach, ich habe sie gestört. Chester liegt im Bett und schnarcht und ich wollte ihn nicht wecken, als ich zurückgekommen bin.
Er braucht doch den Schlaf.
Wo sind Sie gewesen?
Nach dem Bad war mir nicht nach Schlafen. Deshalb habe ich die Kirche nebenan besichtigt. Die mit den Rundbogen und den Buntglasfenstern, wissen Sie?
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Was für ein interessantes altes Gebäude. Könnte italienisch sein, nicht wahr? Mit diesen Balkons.
Ja, doch. Müde? Sie sollten ein wenig schlafen. In Ihrem Zimmer.
Ja?
Alter. Lass mich los.
Komm zurück.
Hey. Es war genauso, wie es mit Agnes gewesen war. Wie es immer mit Agnes gewesen war. Küsse wie diese. Geraubte Küsse. Und dann am Abend Agnes, die im Bett auf ihn wartete. Auf mehr als Küsse wartete. Sein Körper erinnerte sich. Und sein Verstand auch. Das hier ist McFarlanes Frau, du Idiot.
Lass das!
Was ist denn los?
Ich dachte, ich höre lieber auf.
Ach, komm schon. Wir sind jung. Wir sind doch beide erst 25. Und wir wollen es doch. Also warum nicht?
Nein, danke.
Liebling. Ich wollte ja nicht wirklich mit dir ins Bett gehen. Ich meinte nur, dass wir uns ein bisschen hinlegen könnten. Jetzt komm zurück.
Du wolltest also gar nicht mit mir ins Bett gehen? Warum denn nicht?
Rydell, nicht! Nein!
Na schön, zieh den Rock aus.
Hey, nein, so wollte ich es nicht. Wirklich nicht. Also, was ist? Warst du auch schon in der Kirche da drüben?
Und so wiederholte das triste Leben nur, was in seiner Fantasie schon passiert war und überraschte ihn nicht im Geringsten.
Herein.
Guten Abend.
Was trinken Sie, Rydell? Heute Abend haben wir auch Uso.
Na schön, dann Uso. Danke.
Wie ich sehe, haben Sie Zeitungen?
Die Polizei stellt Spekulationen an. Da steht, dass man sie noch im Lande vermutet. Sie konzentrieren sich auf Korfu, Rhodos und Kreta.
Konzentrieren sich?
Ich kenne ja Ihre Pläne nicht, aber ich glaube, es wäre keine schlechte Idee, in einen kleineren Ort hier auf Kreta weiterzureisen. Oder aber Sie könnten versuchen, mit den neuen Pässen gleich über die Grenze zu kommen. Dafür müssten Sie allerdings nach Athen zurück, weil von hier aus kein Flugzeug ins Ausland geht.
Ja.
Der Bart wird bestimmt helfen. Schade, dass er so lange braucht. In Athen könnten Sie den Bart auf dem Foto ja dazu retuschieren lassen. Ja. Das ließe sich über Nico sicherlich erledigen.
Ich hasse Bärte. Pech, was?
Danke. Wenn ich nicht mehr wie ein Penner aussehe, der eine Rasur braucht, könnten wir ja morgen den Nachmittagsflug zurück nach Athen nehmen. Was, Colette? Was denkst du darüber?
Ich hatte mir auch schon überlegt, diese Maschine zu nehmen. Morgen Vormittag möchte ich mir noch Knossos anschauen. Und danach fliege ich wieder zurück.
Genau. Knossos am Vormittag. Das habe ich mir auch gedacht. Es ist nur eine kurze Busfahrt von hier, sagte mir vorhin jemand an der Rezeption. Würde dir das gefallen, Liebes?
Was war noch gleich in Knossos?
Dort ist das Labyrinth. Es ist der Palast von König Minos.
Das Labyrinth? Ich dachte, das wäre nur eine Legende.
Nein, das ist keine bloße Legende. Der Mythos entstand genau in diesem Palast. So, ich zieh mir mal ein Hemd über im Badezimmer, dann können wir uns überlegen, wo wir zum Essen hingehen wollen.
Lass solche albernen Sachen bitte.
Ich mag dich.
Also, wo wollen wir hingehen?
Sie beschlossen, zum Abendessen dorthin zu gehen, wo sie den Großteil der letzten Nacht zugebracht hatten. In das große Nachtclub-Restaurant am Wasser. Es war Colettes Idee gewesen. Wahrscheinlich wollte sie tanzen.
Warte, sie spielen ja gleich weiter. Am liebsten würde ich die ganze Nacht mit dir weiter tanzen. Werden wir uns in Athen wiedersehen?
Ich fliege bald danach in die Staaten zurück. Oh, Chester beobachtet uns. Er ist zu einem näheren Tisch gewechselt.
Er sieht wütend aus, nicht wahr? Aber er hat auch eine schlimme Nacht hinter sich.
Na schön, dann setzen wir uns hin und du tanzt mal zur Abwechslung mit ihm. Und er wird gerade von zwei Männern aufs Korn genommen. Siehst du, wie die zwei ihn bedrängen? Langsam zurückgehen?
Keine Ahnung, was die Burschen hier von mir wollen. Die reden immer nur Griechisch. Vielleicht kriegen sie mehr raus.
Τι θέλεις από το κύριο?
Αυτός εδώ μοιάζει το Μακφάρλαν. Έτσι το βλέπει και ο φίλος μου. Γι' αυτό το λόγο ρωτήσαμε πώς το λένε.
Αυτό είναι ο Μπιλ. Ο Μπιλ Τσάμπερλεϊν. Αυτή είναι η σύζυγος του, η Μάρι Ελέν. Και ποιον μπορώ να σας συστήσω?
Κοίτα να δεις και η γυναίκα του. Είναι και ξανθιά.
Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα σας? Ich habe gefragt, ob Sie Probleme haben. Ich habe sie vorgestellt, Bill Chamberlain und ihre Frau Marie-Hélène. Und was die Herren denn wollen.
Διαβατήριο έχετε?
Haben Sie Ihren Reisepass dabei? Wenn Sie so hartnäckig sind, dann lassen Sie eben mal hineinschauen.
Ja, ich habe ihn mit. Hier, mein Name.
Okay, keine Nichte. Und aufpassen, ne? Sie sehen aus wie eine Mörder.
Das haben Sie wirklich gut gemacht.
Jetzt brauche ich einen Drink.
Sicherlich, den haben Sie sich verdient. Allo, ena Scots, paracalo. Ena tiplo.
Wir sollten lieber in einen kleineren Ort als diesen fahren. Für ein paar Tage jedenfalls. Sie wissen schon, bis dieser Bart gewachsen ist und mir nicht mehr jeder so... Naja, wildfremde Leute auf der Straße eine Gefahr sind.
Ihre Garderobe fällt in Griechenland einfach auf. Sie sieht nach Geld aus. Genau das sollten Sie möglichst vermeiden. Sie ebenfalls. Packen Sie diese Nerzjacke weg.
Was gibt es denn noch für Ortschaften auf Kreta? Ich habe zwar mal eine Karte gesehen, aber an Namen kann ich mich nicht erinnern.
Da wäre einmal Chania weiter westlich, eine Hafenstadt an der Nordküste. So wie Heraklion. Mhm. Morgen Vormittag geht ein Bus dorthin.
Ja, Herr Rydell... Wenn es Ihnen nichts ausmacht, hätte ich gern kurz in Ihrem Zimmer mit ihm gesprochen.
Mhm. Chesters Wortwahl und sogar sein Auftreten erinnerten ihn so sehr an seinen Vater, dass ihn ein kurzer Schauer durchfuhr. Es waren genau die Worte gewesen, die sein Vater damals gebraucht hatte, als er ihn wegen Agnes zur Rede stellte. »Ich hätte gern kurz im Arbeitszimmer mit dir gesprochen.« Was für eine Ironie, dachte Rydell. Nun würde er also zum zweiten Mal für Agnes bestraft werden.
Kommen Sie rein.
So. Rupsel. Also, wahrscheinlich wissen Sie schon, was ich sagen möchte. Ich werde Sie brauchen, wenn ich mich in einem kleineren Ort einrichte.
Aber...
Nein, einen Moment noch. Sie können die Sprache, Sie kennen sich aus hier. Es wäre alles leichter und sicherer. Und ich bin auch durchaus bereit, Ihnen etwas dafür zu zahlen. Ich möchte Sie bezahlen.
Aber ich brauche das Geld nicht. Und ehrlich gesagt ist mir nicht recht wohl in dieser Rolle.
Ja, wem ist schon wohl? Ja, ich bin bereit, Ihnen $5,000 zu zahlen, wenn Sie bei uns bleiben. Sagen wir, ja, noch 3 Tage lang. Hm? Sie sind großartig gewesen. Bis jetzt.
Für viel weniger als 5.000 könnten Sie sich einen künstlichen Bart besorgen, bis Ihrer lang genug ist.
Ha! Nennen Sie mir Ihren Preis. Also?
5.000 sind reichlich.
Sie nahmen am nächsten Morgen den Bus nach Chania und fanden ein zentrales, aber für ihre Verhältnisse ein sehr einfaches Hotel. Am Abend nach dem Essen trennten sie sich, um sich nach der anstrengenden Busfahrt auszuruhen.
Ich finde es nicht sonderlich klug von dir, dich mit einem Erpresser einzulassen.
Einem Erpresser?
Einem potenziellen Erpresser. Ich habe ihm $5,000 angeboten, wenn er noch 3 Tage bei uns bleibt. Und er hat es angenommen, dass du es nur weißt.
Naja, aber verlangt hat er es ja offenbar nicht von dir.
Wieso verteidigst du ihn? Er nutzt die Situation ja jetzt schon aus und knutscht jeden Abend mit dir rum.
Chester, sei nicht albern. Herumknutschen.
Was ich gern von dir wüsste... Damit ich die Situation richtig einschätzen kann,
Wie viel hast du ihm schon erzählt?
Worüber?
Über meine Geschäfte? Über uns? Über alles?
Liebling, du wirst schon ganz rot im Gesicht. Ich glaube, du hast langsam genug getrunken. Gar nichts habe ich ihm erzählt. Auf jeden Fall weniger, als dir nach ein paar Drinks rausrutscht. Außerdem hat gestern Abend die meiste Zeit er geredet. Er hat mir von einem Mädchen erzählt, in das er mit 15 verliebt war.
Mit 15?
Ja, sie war auch erst 15. Seine Cousine Agnes hieß sie. Sie war über Ostern zu Besuch im Haus seiner Familie und sie hatten eine Affäre. Etwa 10 Tage lang, bis seine Eltern es gemerkt und Riley hinausgeworfen haben.
So, hinausgeworfen, hm? Enterbt wohl auch, hm? Und so hat er es nach Yale geschafft?
Nein, sie haben ihn nicht sofort rausgeworfen, aber sein Vater hat ihm eine Riesenszene gemacht. Man beschuldigte ihn, das Mädchen missbraucht zu haben, obwohl Riley sagte, sie hätten es beide gewollt. Das Mädchen sagte nämlich, als seine Familie alles herausgefunden hatte, einfach zu Rydals Mutter, ihr Sohn sei zudringlich geworden und sie habe alles versucht, um ihn sich vom Leibe zu halten und bat die Eltern, ihn von ihr zu trennen. Ist das nicht schlimm? Dabei hatte Rydal gedacht, sie sei in ihn verliebt. Und sie hatten schon geplant zu heiraten, sobald sie alt genug dafür wären. Ich meine, das ist doch ein schrecklicher Verrat für einen 15-jährigen Jungen, findest du nicht?
Keine Ahnung.
Na, ich meine schon. Das hat Rydal beinahe zugrunde gerichtet. Kurz danach wurde er bei einem Ladendiebstahl erwischt und daraufhin hat sein Vater wirklich streng durchgegriffen und ließ ihn in eine Erziehungsanstalt stecken.
Da wird er sicher allerhand Nützliches gelernt haben.
Warum bist du so zynisch? Nein, er fand es widerlich dort. 2 Jahre war er da drin. Der Sohn eines Harvard-Professors, stell dir das vor.
Das will er sein?
Ja, und dann nach den 2 Jahren hat ihm seine Großmutter geholfen, durchs College zu kommen, weil sie immer noch an ihn glaubte. Weißt du, und sein Vater... Naja, er sagt, sein Vater hat ihn auch ein bisschen unterstützt, aber es kam nie mehr zu einer wirklichen Versöhnung.
Wie kam er auf das Thema?
Er sagte, dass ich ihn an Agnes erinnere. Nicht im Aussehen, eher von meiner Art her. Und wegen meiner Figur.
Deine Figur? So. Er weiß wohl jede Menge über deine Figur.
Ach, beruhige dich doch, Liebling, bitte. Und geh schlafen.
Ich will nicht, dass du noch ein einziges Mal mit ihm tanzt, verstanden?
Das ist doch absurd.
Das ist nicht absurd. Ich habe ein moralisches Recht darauf, mir nicht dabei zusehen zu müssen, wie meine Frau jeden Abend von irgendeinem Gigolo betatscht und befingert und sogar geküsst wird, den wir unglücklicherweise unterwegs aufgelesen haben.
Ach, wir haben ihn aufgelesen. Und woher willst du denn ein moralisches Recht haben? Du, der du einen Mann getötet hast. Du kannst jemanden töten ohne Gewissensbisse. Und dann willst du mir Vorschriften machen, mit wem ich tanze.
Aha. Der hat dir was eingeredet. Sogar ziemlich viel hat er dir eingeredet.
Wie meinst du das?
Ha, du ziehst Schlüsse, die nicht deine eigenen sind.
Jedenfalls möchte ich nicht von einem Mörder in meiner Moral angezweifelt werden. Eigentlich möchte ich mit einem Mörder auch gar nicht verheiratet sein, wenn du die Wahrheit wissen willst.
Du untersteh dich, dieses Wort zu benutzen. Denn du weißt verdammt gut, dass der Tod dieses Mannes ein Unfall war.
Tot ist er trotzdem. Und das ist schrecklich.
Bist du in Rydal verliebt?
Ich weiß es nicht.
Du weißt nicht? Was für eine Antwort soll das wieder sein?
Ich mag ihn und er mag mich.
Was möchtest du? Wie geht es Chester? Fühlt er sich gut?
Ach, mittelgroßer Kater. Willst du mich denn nicht küssen? Lass uns auf den Markt gehen. Ich will mir etwas Schönes kaufen und du kannst mir dabei helfen.
Wie soll ich dir denn dabei helfen?
Na, du kannst mir beim Handeln helfen und alles übersetzen. Das finde ich wunderbar. Ich habe gerade überlegt, wenn wir wieder in New York sind, dann können wir nicht mehr... Naja, wir sind ja jetzt auch nicht... Ich meine, wir waren es ja nicht...
Wovon sprichst du?
Chester hieß in New York Howard Cheever. Der Name stand auf unserem Briefkasten und so haben wir den Mietvertrag für unsere Wohnung dort unterschrieben. Dann wurden wir zu Mr. und Mrs. Chester McFarland aufgrund unserer Reisepässe. Das ist Chesters richtiger Name. Chester hat mir mal erzählt, dass er vor vielen Jahren in San Francisco bei irgendeiner Geschichte mit Gebrauchtwagen unter dem Namen Chester McFarland in Schwierigkeiten gekommen ist. Deshalb hat er ihn nie wieder verwendet.
Du magst Chester nicht besonders, was?
Und du?
Ich? Naja, ich muss ihn ja mögen. Ich bin mit ihm verheiratet. Dich mag ich lieber.
Und warum?
Weil du ehrlich bist. Du bist sehr aufrichtig und ich kann mich mit dir unterhalten. Du kannst dich auch mit mir unterhalten, oder? Du tust es jedenfalls.
Rydell war sich bewusst, dass er das Denken vermied, um möglichst nichts zu fühlen, weil er vermeiden wollte, darüber nachzudenken, was er soeben empfunden hatte. Und alles nur, weil es ihn so sehr an Agnes erinnerte. Vielleicht war es das letzte Mal. Vielleicht würde er es mit keiner anderen Frau je wieder erleben, diesen unsinnigen, schrecklichen Stromstoß aus Glück und Schmerz. Dabei war Colette gar nicht wie Agnes. Es ergab einfach keinen Sinn.
Sie ist nicht wie Agnes. Sie ist nicht wie Agnes.
In der Nacht war eine Fähre angekommen und wieder ausgelaufen. Chester hätte sie am liebsten genommen, mit Colette, nur er und sie. Wohin die Fähre fuhr, war ihm völlig egal. Jedenfalls würden sie am nächsten Morgen um 9 Uhr im Bus nach Heraklion sitzen. Chester nahm an, dass Rydell auch diesen Bus nehmen wollte, was zwar ärgerlich wäre, aber spätestens in Heraklion würden sie ihn loswerden. Und falls Rydell vorhatte, im selben Flugzeug wie sie nach Athen zurückzufliegen, würde ihn Chester auffordern, eine andere Maschine zu nehmen. Chania erinnerte ihn an all seine Fehlschläge.
Ne?
Ich bin's, Chester.
Alles in Ordnung?
Sicher doch. Darf ich reinkommen? Wollte nur wissen, ob Sie vielleicht Colette gesehen haben. Ich dachte, Sie wären miteinander spazieren gewesen.
Sie kam kurz vorbei und ging gleich wieder weg.
Wo ist sie? Ich weiß, dass sie bei Ihnen ist. Hm? Versteckt sie sich unterm Bett? Ah, da liegt ja Ihre Handtasche.
Zufällig ist
Jess,
sie im...
jetzt mach bloß keine Szene.
Wieso hast du dich in dem Bad versteckt?
Ich hab mich nicht versteckt.
Doch, das hast du. Sonst hätte Rydell ja nicht behauptet, du wärst weggegangen. Also... warum hast du dich versteckt?
Ich kann Ihnen sagen, warum sie sich versteckt hat. Weil sie genau wusste, wie viel Ärger sie machen würden, wenn sie hier antreffen. Bitte, machen Sie Ihrem Ärger Luft, nur zu.
Sie haben ja vielleicht Nerven, so mit mir zu reden. Sie mit Ihrer widerlichen Intrigante.
Chester, bitte!
Das hier ist mein Zimmer und ich bitte Sie, es zu verlassen.
Wissen Sie, was ich mit Ihnen machen werde?
Ich werde auch etwas mit Ihnen machen. Ich werde Sie anzeigen, ja. Sie können gerne dasselbe mit mir tun. Dann sind wir quitt. In Ordnung?
Vorher bringe ich Sie um.
Das würde Ihnen so passen. Versuchen Sie es doch. Ich habe keine Angst vor Ihnen.
Nein, komm, hey. Komm,
stopp. Nein, niemand wird hier irgendjemanden umbringen. Bitte könnt ihr euch nicht einfach beieinander entschuldigen.
Raus aus meinem Zimmer jetzt! Ach ja, eines noch. Wollen Sie Ihre 5000 Dollar zurück? Ich gebe sie Ihnen wieder.
Kein Interesse. Was sind schon 5000 für mich? Komm jetzt, Colette.
Nehmen Sie es.
Nein, 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 nein. Behalten Sie es für Ihre Anzeige. Für Ihr falsches Spiel.
Ach, das ist doch albern.
Schatz, lass es liegen. Das kann doch das Zimmermädchen aufheben. Oder Chester.
Aha, Sie nennen sie schon Schatz. Das dürfte das letzte Mal gewesen sein.
Und weißt du was, ich glaube, es dürfte auch das erste Mal gewesen sein, dass er mich Schatz nennt. Nein, ich weiß es sogar.
Komm schon. Der ist ja verrückt.
Hier, Rydell, das Geld gehört Ihnen.
Nein, danke.
Komm jetzt und vergiss deine Handtasche nicht. Gib her, hier, so. Komm.
Raus!
Ich komme später vorbei, Rydell.
Bis zum Montagmorgen hatte Rydells Zorn mehrere Phasen durchlaufen. Seinem Vater hatte sich Rydell nicht widersetzt, Chester dagegen sehr wohl. Er hatte Chester mit der einzigen Waffe getroffen, die er besaß, indem er drohte, ihn anzuzeigen. Und eine Stunde später, als er sein Mütchen ein wenig gekühlt hatte, sah er zwar die Absurdität seines Zorns durchaus ein, doch er hatte keineswegs seinen Plan aufgegeben, Chester der Polizei auszuliefern. Allerdings hatte die Sache mehrere Haken. Erstens behagte Rydell die Rolle des Verräters nicht. Und zweitens würde Colette dabei genauso viel Schaden nehmen wie Chester. Und natürlich musste Rydell ebenso wie Chester auch sich selbst bezichtigen, der Mitwisserschaft. Und das wollte er nicht. Was wohl hieß, Ihm fehlte der nötige Mut. Er hatte das Problem die ganze Nacht gewälzt und kein Auge zugetan. Nur einer Kleinigkeit war er sich völlig sicher. Und zwar, dass er die 5000 schmutzigen Dollar nicht behalten wollte. Colette würde sie von ihm zurücknehmen. Davon war er überzeugt. Chester dagegen würde sie wahrscheinlich nicht akzeptieren, weil er genau wusste, dass er ihn so beschämen konnte. So früh wie möglich hatte sich Rydell nach dem Bus für Heraklion erkundigt. Er fuhr um 9 Uhr morgens. Um 7:45 rief Rydell in Chesters Zimmer an, bekam Colette an den Hörer und erzählte ihr von dem Bus.
Morgen.
Guten Morgen.
Sobald der Bus zu rollen begann, schlief Rydell ein. Es war ein unruhiger Schlaf, voller Anspannung und zusammenhangloser Traumfetzen. Als sie sich Heraklion näherten, hielt Rydell Ausschau nach dem Ida-Gebirge, das er auf der Hinfahrt gesehen hatte. Aber heute war das Wetter zu verhangen. Die Straße wurde schlechter, dann wieder besser. Und nach einigen Stunden hatten sie Heraklion erreicht, wo der Bus die Reisenden auf dem ungepflasterten Platz entlud.
Taxi. Ihr fahrt zum Flughafen?
Nein, er will noch den Palast von Knossos besuchen.
Also übernachtet ihr hier in Heraklion?
Scheint so. Wenn wir nach Knossos fahren, verpassen wir die Nachmittagsmaschine.
Was dagegen, wenn ich mich Ihnen nach Knossos anschließe? Ich würde den Palast auch gern besichtigen.
Allerdings habe ich was dagegen. Und wenn Sie uns nicht in Ruhe lassen, werde ich die Polizei rufen.
Rydell nahm das nächstbeste Taxi, das er finden konnte, und gab auch den Palast von Knossos als Ziel an. Rydell betrachtete gespannt die Landschaft. Er erinnerte sich an das Foto von Knossos, das im Arbeitszimmer seines Vaters gehangen hatte. Eine alte Aufnahme, die im Hintergrund einige der Ruinen des Palastes gezeigt hatte. Doch nicht genug, um seine kindliche Neugier zu stillen. Aber wo ist das Labyrinth? Hatte er seinen Vater mehrmals gefragt. Erst später erfuhr Rydell, dass die unübersichtlichen und miteinander vielfach verbundenen Räumlichkeiten des Palastes selbst die Sage von einem Labyrinth oder Irrgarten hatten entstehen lassen. Ebenso wie der Stiertanz der jungen Männer jener Zeit am Ursprung der Sage vom gehörnten Ungeheuer namens Minotaurus gestanden hatte, das feuerspeiend in den Tiefen des Labyrinths lauerte. Immer noch viel feiner Nieselregen.
Knossos.
Tu ine tu palati?
Piso apo to punalaki. Tas epao sin isodo.
Υπάρχει λεωφόρειο για την επιστροφή κάθε μία ώρα. Έτσι δεν είναι.
Κάθε ώρα, κύριε μου.
Rydell kaufte ein Ticket am sonst leeren Eingangsschalter bei einem mürrischen Wärter, dem er noch nicht mal seinen Koffer anvertrauen wollte, und ging den Hügel hinauf. Allmählich kam der Palast in Sicht. Zur Linken sah er ein flaches, offenes Gelände mit einem Boden aus Steinplatten, wie ein Marktplatz oder eine Bühne. Dahinter fiel das Gelände ab und zu seiner Rechten erhob sich der Palast selbst. Rydell durchschritt eine Toröffnung, die kaum höher war als sein Kopf. Stufen führten hinauf und hinab. Der Boden schien aus gestampfter Erde zu sein. Wenigstens war es hier trocken. In dem Raum, in den er kam, öffneten sich drei Türen. Rydell nahm die ganz rechts. Sie führte ihn in einen anderen Raum, der auch wieder drei Ausgänge hatte. An einer Wand des Raumes lehnten zwei Speere. Und erst nachdem Rydell sie eine Zeit lang angestarrt hatte, wurde ihm klar, was für tödliche Waffen sie wären, wenn man sie jemandem durch den Leib trieb. Er zitterte leise und stellte seinen Koffer ab. Sonst schien niemand im Palast zu sein, nicht einmal Aufsichtspersonal. Aber es war ja auch Januar, noch dazu ein Montag. Und es regnete. Über ihm lag noch eine weitere Terrasse und auf dieser stand Chester, der sich als Silhouette vor dem Himmel abzeichnete, die Hand auf einen Pfeiler am Ende des Treppenaufgangs gestützt. Chester sah Rydell kommen. Rydell winkte ihm zu, doch Chester wandte sich ab. sichtlich verärgert. Rydell kletterte auf Chesters Höhe hinauf. Colette verschwand gerade unter einer steinernen Arkade 10 Meter weiter, auf der große, urnenähnliche Amphoren aufgestellt waren. Chester spazierte mit gesenktem Kopf zu Rydells Rechten auf einen Vorsprung des Terrassendachs hinaus. Rydell näherte sich ihm. Chester bewegte sich auf eine Stelle zu, die keinen Ausweg bot. Als Chester sah, dass Rydell ihm folgte, kehrte er sofort auf dem Dachvorsprung um, als hätte er Angst, Rydell könnte sich auf ihn stürzen und ihn hinunterwerfen. Rydell wich ihm aus, obwohl genügend Platz war, dass zwei Menschen aneinander vorbeigehen konnten, ohne sich zu berühren.
Faszinierend, nicht? Vermutlich waren das hier die Lagerräume.
Wohntrakt für die Dienstboten.
Hallo, Rydell. Wie finden Sie es hier?
Einfach großartig. Man kann sich gut vorstellen, weshalb man von einem Labyrinth gesprochen hat. Eine systematische Erkundung wäre ja gar nicht möglich, nicht wahr? Wenn jeder Raum immer gleich in drei weitere mündet.
Gehen wir das große Treppenhaus hinunter. Colette!
Psst. Du liebe Güte, wenn das Bad sein soll, dann ist es aber schrecklich klein.
Vielleicht waren die Menschen damals nicht so groß.
Ich glaube, wir sind die einzigen Besucher im ganzen Palast. Ist das nicht wunderbar? Sieh dir diesen Stuhl an.
Das ist der Thron. Der Thron von König Minos.
Wirklich? Er ist sogar ziemlich bequem.
Verdammt nochmal. Hier kann man ja geradezu in der Versenkung verschwinden.
Dann tun Sie es doch einfach.
Ach komm. Chester, wenigstens gibt es kaum Türen. Eingeschlossen können wir also nicht werden.
Rydell wäre gern in Colettes Nähe geblieben, aber aus Taktgefühl und Vorsicht schlenderte er weiter. Zweimal falsch abgebogen, zwei falsche Zimmer und dann hatte er es geschafft. Er stand auf einer Terrasse im Erdgeschoss. Hier schlug ihm wieder der Regen ins Gesicht.
Chester? Chester, wo bist du?
Und wo bist du?
Der Ausgang ist in diese Richtung. Können Sie mich hören, Colette?
Ja, aber rufen Sie noch einmal. Ich gehe Ihrer Stimme nach.
Colette! Hier entlang! Hören Sie mich?
Colette lag mit zerschmettertem Schädel in ihrem Blut, das Gesicht nach unten. Rechts und links von ihr schaukelten zwei gewaltige Bruchstücke einer steinernen Urne wie hässliche Wiegen mit schartigen Rändern. Rydell blickte nach oben. Zwei Stockwerke höher stand Chester, die Hände um die Brüstung einer Terrasse gekrallt.
Colette ist tot! Chester! Wo bist du, du dreckiges Schwein? Was hast du getan?
Es ist ihre Schuld, dass sie tot ist. Nur ihre Schuld. Hätte der Stein doch sie getroffen und wir alle hätten unseren Frieden.
Wollen Sie sie einfach hier liegen lassen? Hey! Chester! Chester!
Die zwei Gesichter des Januars. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Aus dem Amerikanischen von Werner Richter. Teil 1. Mit Robin Meissner als Rydell Keener. Matthias Leyer als Chester McFarland. Marleen Lohse als Colette McFarland. Hansi Jochmann als Erzählerin und viele mehr. Komposition Rainer Quade. Technische Realisation Corinna Gartmann, Jan Merget, Angelika Körber und Nicole Graul. Regieassistenz Sarah Veit. Bearbeitung und Regie Claudia Johanna Leist. Dramaturgie Michael Becker. Produktion NDR mit SRF 2024.